Ja, ich persönlich, ich mag Erntedank sehr gerne. Es ist ein guter Zeitpunkt, um mal innezuhalten und zu sehen, was uns Gott geschenkt hat. Mal innezuhalten und Gott Danke zu sagen für das, was man hat. Denn ich denke, wir alle wissen, dass wir sehr reich beschenkt sind von Gott. Wir haben alles im Überfluss und wir müssen nicht Hunger leiden und wir sind wirklich gesegnet. Ich persönlich, wenn ich zurückschaue, bin sehr dankbar eben für meine Bibelschulzeit, dass Gott mich auch versorgt und getragen hat, mich ermutigt und mir geholfen. Und es erfüllt mich wirklich mit Dankbarkeit, wenn ich sehe, wie treu Gott ist und wie treu er zu seinen Kindern steht. Und darum dachte ich mir, dass es gut ist, wenn wir in der heutigen Predigt eine kleine Bestandsaufnahme machen von dem, was wir haben. Oder besser gesagt, wir schauen auf das, was wirklich zählt oder was sich wirklich zu haben lohnt. Und vor der Predigt will ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier alle zusammen sind. Danke, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen und bitte sprech du durch mich, helf du mir, die richtigen Worte zu sprechen und helf doch auch der Gemeinde gut zuzuhören und das, was du in deinem Wort auch schreibst, dass wir das auch leben können und umsetzen können. Bitte segne uns. Amen. Der heutige Bibeltext steht in 1. Korinther 10. Und ich denke, es lohnt sich auch, selber die Bibel mit aufzuschlagen, denn heute haben wir auch einige Verse in der Predigt, die wir lesen. Die Predigt ist nämlich in drei Unterteile aufgeteilt. Der erste Punkt heißt, wisse, warum du meinst zu stehen. Der zweite Punkt heißt, wisse, warum du fällst. Und der dritte Punkt ist, wisse, warum du wirklich stehst. Wie gesagt, steht der Text in 1. Korinther 10 und ich will die ersten vier Verse lesen. Da wird der Bezug zu dem Volk Israel hergestellt, was sie nicht alles hatten. Und da steht, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ja, das ist ein Leben, was sie hatten. Mensch, die waren gesegnet. Die hatten allen Grund, Gott dankbar zu sein. Und der Text, der verwendet vielleicht ein paar komische Worte oder ein paar Formulierungen, die man vielleicht nicht gleich auf Anhieb versteht. Man könnte es vielleicht auch so sagen. Das Volk Israel war unter dem Schutz Gottes, der sie durch das Rote Meer geführt hat und aus Ägypten gerettet hat. Sie hatten alle Mose als Führer und haben an Mose geglaubt. Gott versorgte sie durch das Manna, also das Brot, das vom Himmel gefallen ist. Sie tranken alle Wasser aus einem Felsen. Dieser Fels hatte eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. Vielleicht so könnte man es auch ausdrücken. Und wie gesagt, sind das alles gute Gründe, warum das Volk Israel sich etwas einbilden könnte. Warum sie meinen, dass sie feststehen. Aber ja, es geht noch weiter. Im Vers 5 steht, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Ja, trotz diesen Dingen, was sie hatten, hatte Gott kein Wohlgefallen an ihnen. Und mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass Paulus diese Worte den Korinthern schreibt. Denn die Korinther, die hatten auch viel gehabt. Sie hatten die Taufe und das Abendmahl, darauf kann man doch stolz sein, oder? Von Gott angeordnete Handlungen, die praktiziert werden. Mensch, das hatte das Volk Israel damals aber nicht gehabt. Und außerdem standen sie in Kontakt mit dem großen Paulus. Und ich denke, an Geld dürfte es ihnen auch nicht gefehlt haben. Die Korinther hatten auch Grund zu sagen, jawohl, wir haben etwas, darauf können wir stolz sein. Naja, aber das Volk Israel oder die Korinther hatten ihnen eigentlich nicht wirklich viel voraus. Paulus sieht in der Rettung durch das Rote Meer ein Gegenstück zur Taufe. Es war eine endgültige Trennung vom sündigen Ägypten und eine Hinwendung zu den Wegen Gottes, ganz ähnlich wie bei der Taufe. Und Paulus bezeichnet auch das Manna und das Wasser als geistlich. Gott versorgt sie, nährt sie und erinnert sie an seine Taten. Im Abendmahl werden wir auch gestärkt, ermutigt und an Gottes Taten erinnert. Also, wenn Israel mit all diesen guten Dingen gefallen ist oder wenn sie Gott nicht wohlgefallen waren, wie könnten dann die Korinther denken, dass sie besser wären? Beziehungsweise, wenn Israel und die Korinther keinen Grund haben, sich darauf etwas einzubilden, wie sollten wir uns etwas einbilden auf das, was wir haben? Der zentrale Vers in diesem Abschnitt, die Predigt geht von 1 bis Vers 13, ist der Vers 12. Da steht: Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und ja, was ist mit dem Stehen und Fallen gemeint, das jetzt auch oft in der Predigt vorkommt? Ich denke, beim Stehen und Fallen geht es um die Beziehung zu Gott, um unser Verhältnis zu Gott. Die Frage ist: Stand das Volk Israel fest zu Gott und seinen Geboten? Stehen wir heute zu Gott und seinen Geboten? Leben wir so, wie es Gott sich wünscht? Oder noch viel elementarer, leben wir unser Leben mit Gott? Ja, der erste Punkt heißt: Der wisse, worauf du dich verlässt. Und da geht es darum, vielleicht einmal zu prüfen, ob wir Dinge haben in unserem Leben, auf die wir uns etwas einbilden. Dinge, weswegen wir meinen, zu stehen. Denn Israel hatte vieles, worauf sie sich verlassen haben. Und wie ist es bei uns? Da könnte man zum Beispiel sagen: Ja, wir haben eine gute Gemeinde. Wir haben hier Freunde, wir haben gute Älteste, wir haben die nötigen Finanzen, wir haben die Bibel in sehr vielen Übersetzungen, wir haben sogar Andachtsbücher, wir haben Lieder ohne Ende, wir haben Bibel-Apps oder auf YouTube gibt es Bibel-Erklärungsvideo, zum Beispiel von das Bibelprojekt. Wir haben auch keine Christenverfolgung, wir haben Nahrung, wir haben alles, was wir brauchen. Und geh mal in dich und überleg, was sind Dinge, weswegen du meinst, zu stehen, fälschlicherweise. Gibt es Dinge, von denen du denkst: Ja, ich habe das, ich tue das, das ist schon sehr gut. Ich denke, manche Leute in Deutschland bilden sich etwas darauf ein, dass sie sonntags in die Kirche gehen. Die denken sich: Ja, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin, dann wird es schon mal ganz gut sein. Das wird schon reichen, hoffentlich. Wenn wir an Israels Stelle wären, oder der Text über uns geschrieben wäre, wie würde er aussehen? Vielleicht, ich habe es mir mal so gedacht, vielleicht würde der Text so aussehen: Die Mitglieder der evangelischen Freikirche Traunreuth wurden alle getauft. Sie haben alle das Abendmahl gegessen. Die Mitglieder haben alle den Wein getrunken. Sie haben auf ihre Ältesten vertraut. Sie hatten wirklich einen guten Pastor. Sie hatten auch gute Kindermitarbeiter. Sie machten sogar nach dem Gottesdienst noch Stehkaffee und sie besuchten jeden Sonntag den Gottesdienst und mittwochs auch noch die Bibelstunde. Aber würde bei uns auch der Vers 5 folgen, dass Gott steht: Aber an der Mehrzahl der Gemeinde Traunreuth hatte Gott kein Wohlgefallen? Das wäre eine interessante Frage. Prüfe dich einmal selbst, ob du dich auf die Äußerlichkeiten verlässt oder auf die Taten der Vergangenheit, oder stehst du mit deinem Leben und handelst zu deinem Gott? Stehst du mit deinem Leben zu Gott und handelst für ihn? Der Prophet Amos klagt das Volk Israel ca. 1000 Jahre später nach diesen Ereignissen im Text. Und weswegen? Sie hatten schöne Gottesdienste, aber sie waren Gott nicht gehorsam. Es herrschte soziale Ungerechtigkeit. Sie saßen sonntags im Gottesdienst, perfektes Programm. Sie hatten auch noch ihre Studienbibel unterm Arm, aber sie lebten nicht das, wovon sie redeten. Und ich lese einmal ein paar Verse aus Amos 5. Da steht, da sagt Gott: Ich hasse und verachte eure Feste und ich mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch keinen Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastgräbern schaue ich gar nicht erst an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder, und sein Hafenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegelter Strom. Da sagt Gott quasi, die ganzen schönen Gottesdienste, die helfen dir nichts, wenn du nicht das lebst, wovon du predigst. Und ich will nicht pauschalisieren. Ich bin mir sicher, hier sitzen viele im Gottesdienst, die genau das versuchen, die sich nicht auf die Äußerlichkeiten verlassen und die ihr Leben für Gott leben wollen. Und deswegen habe ich gesagt, prüfe dich selbst. Ich sage nicht, dass es bei jedem so ist, aber bei Israel war es bei der Mehrheit so, dass Gott kein Wohlgefallen an ihnen hatte. Ja, im Text sehen wir, dass sie alle das hatten, aber dass Gott an den meisten kein Wohlgefallen hatte. Es war also nicht bei allen so. Und wenn ich in mein Leben schaue, ich habe mich auch manchmal ja auf falsche Dinge verlassen. Zum Beispiel in der Kinderstunde. Manchmal habe ich Kinderstunde vorbereitet und dachte mir, oh meine Güte, wie soll ich das alles schaffen? Gott, ich brauche deine Hilfe, ich kann das nicht. Und dann war meines Erachtens, so wie ich das bewerten konnte, lief die Kinderstunde sehr gut. Es kam gute Rückmeldungen und ich hatte den Eindruck, die Kinder haben verstanden, von was ich redete. Und in der nächsten Kinderstunde habe ich mir dann gedacht, ja meine Güte, letztes Mal lief es doch schon so gut, heute wird das ein Klacks, den Text, den kenne ich schon, brauche ich mir gar nicht groß anzuschauen. Und dreimal dürft ihr raten, wie die Kinderstunde gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob die Kinder das gemerkt haben, aber ich habe gemerkt, dass die Kinderstunde wirklich nicht gut war. Vielleicht, ich bin mir sicher, Gott schenkt Gnade und benutzt auch unser Versagen. Aber ich habe gemerkt, als ich mich auf meine eigenen Fähigkeiten verlassen habe, da habe ich versagt. Aber als ich mich auf Gott verlassen habe, da hat er Gnade geschenkt. Und deshalb heißt mein nächster Punkt, wisse, warum du fällst. Die Bibel redet manchmal von Extremsportlern, lebenslangen Marathonläufer. Und damit meine ich die Verse, die im Kontext stehen. Ich lese die letzten Verse aus Kapitel 9. In Vers 24 steht, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber um einen unvergänglichen. Paulus macht hier den Korinthern Mut, alles zu geben, Vollgas zu geben und motiviert sie zu einem guten Leben mit Gott. Er sagt, gib alles, dass du am Schluss die rechte Belohnung bekommst. Und ich glaube, das haben sich viele zu Herzen genommen. Und wenn ich in unsere Reihen schaue, dann weiß ich, dass sich diese Worte viele auch zu Herzen genommen haben. Dass viele diesen Lauf laufen wollen. Und dann wundert es mich nicht, dass Paulus im gleichen Anschluss zu diesen motivierenden Versen die Warnung ausgesprochen hat. Passt auf, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Ja, denn wir fallen schneller auf die Nase, als wir denken. Und wir entfernen uns schneller, als uns lieb ist, von dem, was wir tun oder tun wollen. Wir entfernen uns nur zu schnell aus der Gemeinschaft mit Gott. Die alltägliche Beziehung zu unserem Gott bleibt dann manchmal auf der Strecke. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, woran Israel gefallen ist. Und ich lese die Verse 5 bis 12. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihren murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Ja, woran ist das Volk Israel gescheitert? Als erstes steht, dass sie begierig nach dem Bösen waren. Also sie sehnten sich nach ihrem alten Leben in Ägypten zurück. In 4. Mose steht, dass Israel Mose anklagt und eben sagen, dass sie wieder ihr altes Leben zurück wollen. Und ich finde es irgendwie so interessant, ja, was sie vermissen. Da sagen sie, wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Gurken und die Melonen, den Lauch und die Zwiebel und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt und unsere Augen sehen nichts als Manna. Das ist doch interessant. Gott hat sie aus Ägypten befreit und sie sehen sich nach ein paar Knoblauchzehen zurück. Nach einem Fischbrötchen oder so. Nach ein paar Gurken und Melonen. Natürlich, ich kann sie verstehen, das sind leckere Dinge und die genießen wir auch. Aber doch sehnen sie sich nach etwas zurück, das nicht mal annähernd so gut ist wie das, was sie jetzt hatten. Von Gott geführt ins verheißene Land. Und doch sehnten sie sich zurück nach dem Bösen. Sie haben auch Götzendienst getrieben, also Gott durch andere Dinge ersetzt. Sie haben Unzucht mit anderen Völkern getrieben, also sexuelle Sünden begangen. Sie versuchten Christus, also sie stellten seinen Plan in Frage und rebellierten. Sie murrten auch gegen die Führer und haben einen Aufstand gemacht. Sie meinten zu stehen, aber sind doch gefallen. Und wieder steht ja dieser Text im starken Bezug zu den Korinthern. Denn die Korinther, die waren begierig nach dem Bösen und sind mit den eigenen Leuten vor Gericht gezogen wegen vergänglichen Dingen. Ja, sie hatten andere Götter, indem sie sich bei den Opfermahlzeiten der anderen Götter teilgenommen haben. Sie hatten auch sexuelle Sünden, wie man im Kapitel 6 lesen kann. Sie versuchten auch Gott mit Eifersucht, indem sie eben bei diesen Opfermahlzeiten teilgenommen haben. In Vers 22, da sagt Paulus, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Also die Korinther sind in diesen Punkten, in denen Israel gefallen sind, sind sie genauso gefallen. Ja, und sie murrten und gingen oft eigene Wege. Und Paulus müht sich nur zu oft im Korintherbrief damit ab, vor ihnen stolzen Wegen sie wegzuholen. Und er will ihnen zeigen, was es heißt, als Christ zu leben. Und deswegen habe ich diesen Punkt genannt, wisse, warum du fällst. Was ist in deinem Leben, das dich zu Fall bringt? Ich bin so froh, dass der Norbert den Vers vorhin vorgestellt hat, das passt so sehr. Ja, Sünde ist etwas Schlimmes, was wir nicht in unserem Leben dulden dürfen. Und trotzdem passiert es uns. Und deswegen ist es gut, darüber nachzudenken, wo unsere Baustellen sind, wo wir noch zu arbeiten haben und ja, was uns weg von Gott zieht. Und dich zu fragen, was gibt dir den Anlass, nicht mehr zu stehen? Also so zu leben, wie es ihm gefällt. Und ich denke, ein zentraler Punkt in diesem Text, was mir scheint ein bisschen durchschimmert, ist der Stolz oder ihr Hochmut. Und das war oft das Problem an Israel. Sie haben oft die Gefahren unterschätzt, sie haben mit Sünden gespielt oder dachten, ihre eigenen Wege wären besser. Zum Beispiel haben sie die Gefahr unterschätzt, wie schnell ausländische Frauen sie dazu bewegen können, andere Götter anzubieten. Das finden wir in der Bibel genug. Und sie haben mit den Sünden gespielt, indem sie leichtfertig sich gegen Mose aufgelehnt haben. Und sie dachten auch, dass ihre Wege besser sind, indem sie es Gott nicht zugetraut haben, sie ins verheißene Land zu bringen. Ja, dieser Unglaube hat den meisten Kopf und Kragen gekostet. Es gibt in der Welt oft genug und im eigenen Leben, wie ich bereits gesagt habe, oft genug Beispiele, wo Leute wegen Hochmut gefallen sind. Das sieht man auch oft im Sport. Zum Beispiel 1977 spielt der VfL Bochum gegen den FC Bayern. Der VfL führte bis zur 55. Minute 4:0. In der Halbzeit war schon richtig Siegesstimmung unter den Bochumern und sie haben sich vorgenommen, es den Bayern nochmal so richtig zu zeigen. Tja, wir sehen, wohin sie dieser Hochmut geführt hatte. Sie führten bis zur 55. Minute, doch dann fielen die Gegentore. In der 55. Minute, 57. Minute, 63. Minute, 74. Minute, 75. Minute und 89. Minute. Dazwischen haben sie ein Tor geschafft. Das heißt, das Spiel ging 5:6 für die Bayern aus. Und das war eine krasse Wendung, die wir immer wieder mal sehen können. Eine Mannschaft ist überlegen, denkt, den Sieg schon längst in der Tasche zu haben und fällt dann doch gehörig auf die Nase. Aber sind wir nicht auch so? Wir denken manchmal Dinge wie, ach Mensch, das passiert mir doch nicht. Und wenn du sowas denkst, dann nimm dich in Acht. Denn es kann gerade dir passieren. Es kann dir passieren, dass du meinst zu stehen und dann doch fällst. Und Christen kommen immer wieder von ihrem Weg ab. Und warum? Weil sie denken, ach, das ist doch kein Problem für mich. Wir spielen auch wie Israel zu oft mit unseren Sünden, verharmlosen sie oder denken es besser zu wissen. Ich meine, Gottes Anweisungen für unser Leben sind wirklich gut. Es gibt nichts Besseres, nach dem wir unser Leben ausrichten können. Die Bibel gibt uns einen Sinn für unser Leben und zeigt uns, wie wir unser Leben nicht verschwenden und die Zeit gut nutzen können. Sie zeigt uns, wie wir richtig mit unseren Mitmenschen umgehen können. Und sie zeigt uns, wie wir entsprechend dem lebendigen, heiligen und perfekten Gott leben können. Und dennoch tappen wir immer in die Falle des Teufels, immer wieder. Deswegen spiele ich damit. Zum Beispiel, wenn dich ein bestimmter Freundeskreis immer wieder zum Lästern verführt, dann geh ihn aus dem Weg, setz dich nicht mehr in ihre Mitte. Wenn dich das Internet dich verführt, dir verdorbene Dinge anzuschauen, dann geh nicht leichtfertig damit um und such Wege, wie du damit klarkommst. Wenn du merkst, wie du Gefühle für eine Person entwickelst, die ihr Leben gar nicht nach Gottes Maßstäben ausrichtet, dann geh dieser Person auch aus dem Weg. Pflege diese Beziehung nicht mehr. Nähre diese Gedanken nicht mehr. Und was ich sagen will, nimm dir Israel ganz persönlich als warnendes Beispiel für den Umgang mit Sünde. Denn sie haben die Konsequenzen gespürt. Und wir werden sie auch spüren. Aber es geht noch weiter. Im Text gibt es ja jetzt noch 13 zwei Verse in unserem Abschnitt. Die wollen wir lesen unter dem Punkt, wisse, warum du wirklich stehst. Ich lese jetzt wieder von Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das ist der wichtigste und ermutigendste Teil dieser Predigt. Denn Gott lässt es nicht dabei stehen, indem er sagt, pass auf, dass du nicht fällst und schau schon, wie du klarkommst. Denn der Mensch ist von Grund auf böse. Der Teufel und unser sündiges Wesen wollen uns dazu treiben, Dinge zu tun, zu sagen oder zu denken, die schlichtweg gegen Gott sind. In solchen Versuchungen, die uns zu Fall bringen können, führt uns Gott nicht. Gott lässt aber Versuchungen zu, dass wir gestärkt werden und gestärkt aus solchen Prüfungen hinausgehen können. Und ich finde es eine unglaubliche Ermutigung, zu sehen, dass wir einen Gott haben, der uns kennt, einen Gott haben, der uns auf uns aufpasst und uns nicht mehr zumutet, als wir ertragen können. Ich habe mal von einem Christen gehört, der gesagt hat, als er in Sünde gefallen ist, aber ich konnte doch nicht anders, ich musste doch einfach sündigen. Und da dachte ich mir, nein, das ist eine Lüge. Wenn du gläubig bist, trägst du den Heiligen Geist in dir. Und wir haben die Kraft, Nein zu sagen. Gott hilft uns dabei. Und wie wundervoll ist das? Gott gibt uns am Ende vom Kapitel 9 Motivation, nochmal richtig Gas zu geben für ihn. Dann führt er uns ein warnendes Beispiel vor Augen und sagt, passt auf, macht nicht denselben Fehler wie die anderen. Und zum Schluss ermutigt er uns noch einmal und sagt, dass er selber mit uns ist, denn er ist treu. Er sagt, dass er nur so viel zulässt, wie wir ertragen können. Er ist ein guter Vater, er kennt seine Kinder und natürlich setzt das voraus, dass man auch sein Kind ist. Vielleicht sitzen hier Menschen, die wissen, dass sie kein Kind Gottes sind. Oder noch viel schlimmer, vielleicht haben wir hier Menschen unter uns, die sich gar nicht so sicher sind, ob sie ein Kind Gottes sind oder nicht. Und ja, in Johannes 1, Vers 12 steht, allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es kommt also auf den Glauben und das Annehmen an. Eine Bekehrung ist eine Abwendung von den eigenen sündigen Wegen und eine Hinwendung zum lebendigen Gott. Es ist ein ehrliches um Vergebung bitten und so zu leben, wie es Gott gefällt. In Johannes 5, Vers 24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, da sagt Jesus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Es geht also nicht darum, dass wir uns den Weg zu Gott selber frei erarbeiten. Es geht auch nicht darum, dass wenn wir fallen, Angst haben zu müssen, dass wir jetzt irgendwie nicht mehr gerettet wären. Nein, wir sind dann vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Denn in den Religionen dieser Welt geht es darum, den Göttern wohlgefällig zu sein. Und das durch eigene Anstrengung. Und wenn es bei uns auch so wäre, dann würde ich jetzt eine flammende Motivationsrede halten, dass wir uns doch alle viel mehr anstrengen müssen. Eine Rede, die alle verurteilt, die es eben nicht schaffen, so zu leben. Aber nein, das ist nicht wie Kinder Gottes leben. Vielmehr geht es darum, nah bei Gott zu sein. Und das ist der springende Punkt in meiner Predigt. Sei nah bei Gott, denn das ist der Grund, weswegen wir wirklich stehen. Das ist der zentrale Punkt dieser Predigt, zu ihm und bei ihm zu stehen. Gott will in erster Linie eine Beziehung zu uns. Und das ist, denke ich, der Schlüssel. Lebe in einer Beziehung zu Gott. Lebe deinen Alltag nicht nur für Gott, sondern mit Gott. Ich denke, manche, die sehr aktiv in der Gemeinde sind, haben das manchmal das Problem oder sind in Gefahr, viel für Gott zu tun, aber vielleicht doch wenig mit Gott zu tun. Und das ist das, wofür ich an Erntedank wirklich dankbar bin. Klar sollen wir für all das Gute hier dankbar sein, für unsere Gemeinde und für all das, was uns Gott schenkt. Aber seid vor allem dankbar, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Seid dankbar, dass Gott mit uns leben will und er uns beisteht. Und wisst ihr, Paulus redet davon, dass wir den Lauf des Lebens für Gott laufen sollen. Er sagt nicht, lauf aus eigener Kraft und wehe, du fällst auch nur ein einziges Mal hin. Nein, das sagt Paulus nicht. Er sagt, lauf für Gott, aber lauf mit ihm. Und das ist wundervoll. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das vergleichen? Und das ist vielleicht so, wie wenn unser Lebensweg ein riesiger Berg wäre und wir an die Spitze erklimmen müssen. Und wir können es alleine tun, aber vielleicht wäre es dann so, wie wenn wir ohne Ausrüstung, Wegweiser oder Versorgung hochlaufen müssen. Eigentlich schaffen wir das gar nicht. Und wenn wir mit Gott zusammenlaufen, wenn wir mit ihm gehen, ist es so, als ob er uns das Nötigste auf den Weg gibt. Er gibt uns gute Kleidung, Versorgung und Wegweiser und Orientierung. Wisst ihr, laufen müssen wir, aber wenn wir ohne Gott laufen, haben wir keine Chance, es gut zu tun. Im Epheserbrief wird es in Kapitel 5 einen ähnlichen Vergleich gezogen mit einer Ritterrüstung. Aber trotzdem gibt es hier ein paar praktische Dinge, die wir auch an dem Beispiel von Israel lernen können. Da habe ich 6 Punkte, die kann man sich vielleicht nicht alle gleich sofort merken, aber pickt euch doch 1, 2 raus, um die mit nach Hause zu nehmen und die im Kopf zu haben. Denn als erstes habe ich beachte Vorbilder. Man kann Israel als negatives Beispiel sehen und wir können uns auch positive Vorbilder nehmen. Aber der Text ermutigt uns, Vorbilder uns vor Augen zu führen, die uns helfen, stehen zu bleiben. Als zweites, nehme Ermahnungen ernst. Gott hat Israel durch Propheten nur zu oft gewarnt und sie wollten nicht darauf hören. Also nehme es ernst, wenn dich Geschwister ermahnen. Drittens, schätze dich realistisch ein. Sei nicht hochmütig oder stolz. Wisse, dass du auch fallen kannst und gerade in Dingen, von denen du denkst, sie würden dir nicht passieren. Viertens, ertrage Versuchungen. Gott hilft uns und steht uns bei, aber das heißt nicht, dass wir es manchmal nicht echt hart sein kann. Das heißt nicht, dass wir manchmal an unsere Grenzen kommen. Aber, und deswegen fünftens, vertraue auf Gottes Treue. Wir haben gelesen, dass er treu ist und uns nicht zu viel zumutet. Und als letztes, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, laufe nicht allein. Such dir Hilfe bei der Gemeinschaft der Kinder Gottes, mit Gott und seinen Kindern. Wisst ihr, Geschwister können eine große Hilfe sein. Und es wäre eine Tragödie, wenn wir alle hier im Gottesdienst wären Und wir wissen eigentlich, jeder von sich, dass wir schwache Menschen sind, dass wir versucht werden und fallen. Und es wäre eine Tragödie, wenn wir alle sonntagsmorgen hier sitzen mit unseren schönen Hemden und so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Wisst ihr, wäre es nicht viel besser, wenn wir als Gemeinde zusammenstehen und uns ehrlich sagen, wo wir stehen und uns nicht verurteilen, wenn man mit etwas zu kämpfen hat und uns helfen, die Dinge besser zu tun. Ich denke, deswegen hat uns Gott auch zusammengestellt, oder nicht? Ich habe es gemerkt in einer Sache, die mir besonders schwer fällt, wo ich immer wieder falle. Da habe ich mit meiner Freundin Laura ausgemacht, dass wenn ich versucht bin, wieder mal reinzutappen, dass ich sie einfach anrufen kann, zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Und da habe ich mit ihr ausgemacht, dass bevor ich reintappe, ich sie anrufe. Und das hat mir schon unzählige Male geholfen. Und da habe ich gemerkt, wie es gut es ist, wenn wir nicht meinen, wir müssen die Versuchungen und die Schwierigkeiten alleine zu ertragen. Also macht es euch nicht schwerer, als es ist, sondern hegt die Gemeinschaft mit Gott und pflegt die Gemeinschaft zu seinen Kindern. Und ich ermutige euch, insbesondere die Beziehung zu Gott zu halten, denn ich denke, das ist der wahre Grund, warum wir stehen. Ich fasse nochmal zusammen. Der Punkt 1, wisse, warum du meinst zu stehen. Wir dürfen und sollen Gott für alles danken, was wir haben. Wir sollen dankbar sein und wir haben eine riesige Liste mit Dingen, die wirklich gut sind, die uns Gott gegeben hat. Aber wir sollen anders als Israel uns nicht auf die falschen Dinge verlassen, sondern wir sollen die Warnungen ernst nehmen. Deswegen zweitens, wisse, warum du fällst. Wir sollen zu Gott und seinen Geboten stehen, aber wenn wir meinen zu stehen, sollen wir aufpassen, dass wir nicht fallen. Und vielleicht ist es dein Hochmut oder auch andere Sünden oder einfach Dinge, die dich von Gott entfernen. Es muss noch nicht mal etwas Sündiges sein, sondern es kann einfach der Trubel des Alltags sein, der uns von Gott entfernen lässt, der dafür sorgt, dass wir fallen. Und drittens, wisse, warum du wirklich stehst. Und das ist eine sehr gute Hoffnung, die wir haben. Wir können standhaft sein, weil Gott bei uns ist. Der Schlüssel ist eine lebendige Beziehung zu ihm. Dabei, ja, sollen wir uns nicht alleine verkrampfen. Sei nicht hochmütig und denke, du kannst alles alleine schaffen. Laufe den Berg des Lebens nicht, wie in dem Beispiel, ohne Ausrüstung, ohne Schuhe, ohne Wegweiser, ohne Versorgung. Nein, bleib vielmehr bei deinem Gott und geh mit ihm, denn es ist so viel besser. Und die 6 praktischen Tipps waren: beachte Vorbilder, nehme Ermahnungen ernst, schätze dich realistisch ein, ertrage Versuchungen, vertraue auf Gottes Treue und laufe nicht allein. Leute, lasst uns Israel als warnendes Beispiel nehmen. Und wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Geht mutig und froh euren Weg für und mit Gott. Amen.